Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 24. Juni 2025. Wir leben in verrückten Zeiten. Aber es gibt Lichtblicke und ich werde darauf zu sprechen kommen mit einer gewissen Faszination und einer ja noch leicht unterdrückten Begeisterung verfolge ich da die Entwicklungen im Nahen Osten. Ich finde es hochgradig bemerkenswert, was der amerikanische Präsident Donald Trump in einem Akt der, wie soll man es nennen, Raketendiplomatie zustande gebracht hat. Darüber dann mehr gleich im weiteren Fortgang der Sendung. Wir haben einige Themen, die wir ansprechen müssen und ich bin im Moment intensiv unterwegs. Letzte Woche noch in St. Petersburg in Russland konnte ich mir da einen Augenschein verschaffen. Auch da die Schlusskonferenz am Petersburger Wirtschaftsforum mit den mittlerweile fast schon berühmten Sätzen des russischen Präsidenten Putin, die da reichlich kommentiert werden. Vielleicht reicht die Zeit, dass ich darauf zurückkomme, aber man kann ja nicht alles dementieren und einordnen, was da in den Medien verbreitet wird. Russland, interessant auch in der Hinsicht, dass dort etwas zu spüren ist, was es bei uns viel zu wenig gibt, nämlich einen qualifizierten Stolz auf die eigene Geschichte und auf die eigene Kultur. Das konnte ich erleben zum Abschluss des Forums. Ich bin da noch spontan reingerutscht in eine kulturelle Veranstaltung, in ein Konzert, das ein bekannter Dirigent gegeben hat im Sommerpalais von Katharina der Großen, das wunderbar restauriert worden ist, etwa 35 Kilometer außerhalb von St. Petersburg. Und dort waren Unternehmer, Gouverneure, auch ein paar ausländische Gäste zugegen. Und im Zentrum stand eine musikalische Darbietung des Mariinsky-Orchesters, eine Hommage an die europäische Kultur. Und das ist ja auch etwas ganz Verrücktes, wenn man dann wieder in die Politik hineinspringt. Ich meine, die Europäische Union hat jetzt entschieden, mit dem Iran diplomatisch zu verhandeln. Also mit den Mullahs in Teheran, mit denen redet man. Aber die EU-Wertegemeinschaft ist nicht bereit, mit Russland an einen Tisch zu sitzen. Jetzt würde ich hier, ohne in die Details einsteigen zu wollen, doch festhalten, dass die westlich-europäische Wertegemeinschaft vermutlich mit dem Mullah-Regime in Iran weniger gemeinsam hat als mit der jetzt am Pranger stehenden russischen Regierung. Aber wir leben eben in verrückten, moralindurchtränkten Zeiten und da können solche Dinge offensichtlich stattfinden. Also Russland, qualifizierter Stolz auf die eigene Geschichte, auf die eigene Tradition. Aber das ist eben auch etwas, was die Amerikaner auszeichnet. Die haben ja den Patriotismus gewissermaßen als zivil-religiöses Hochamt in den Alltag integriert. Die US-Flagge ist auch eine Ikone der Popkultur, natürlich auch ein Stein des Anstoßes und eine Irritation. Es ist ja auch viel Schindluderei mit dieser Flagge betrieben worden. In den 60er Jahren haben zum Teil Protestkünstler die Flagge abgefackelt. Das sehen wir zum Teil heute noch im Nahen Osten. Aber wenn man in Los Angeles ankommt, das Erste, was man sieht, ist einfach eine riesige amerikanische Flagge. Ich muss Ihnen sagen, ich finde das gut. Ich finde das toll, dass man eben zu dem steht, was man ist. Und bei uns haben wir durch ein völlig verklemmtes Verhältnis zum eigenen Land, zur eigenen Kultur, in der Schweiz auch. Gut, da ist man nicht so pausbäckig patriotisch unterwegs, das sowieso nicht, aber auch bei uns hat die Heimatmüdigkeit zugenommen, bei aller vordergründigen Swissness. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu kulturpessimistisch formuliert, aber auch in Deutschland sehe ich das. Es kehrt vielleicht jetzt ein bisschen zurück wieder, indem man sich bewusst macht, dass es zum Beispiel auch eine Landesverteidigung braucht, dass man in diesem ganzen grün, woken, linken, exzessiven Unsinn, dass man da eben nicht auf einen grünen Zweig kommt. Ganz im Gegenteil, man sägt den Ast ab, auf dem man sitzt. Vielleicht kommt das ja bei uns etwas zurück, aber das ist mir jetzt als Erstes aufgefallen, jetzt sozusagen spontan hier nach einem über 11-stündigen Flug aus Zürich, wenn man ankommt in Amerika, US-Flagge, ja, eine entspannte Art des Nationalstolzes, des Patriotismus. In Russland natürlich viel stärker spürbar, dass sich dieses Land im Krieg befindet, dass man am Pranger steht, dass man mit Sanktionen bekämpft wird. Da hat das Ganze schon etwas, sag ich mal, ja, etwas Muskulöseres an sich, jetzt nicht nur im positiven Sinn. Man merkt einfach, dass hier der Stress in Russland groß ist. Allerdings, ungeachtet all dessen, wenn Sie durch die Straßen schlendern und spazieren von St. Petersburg, ist nur um dieses Beispiel herauszugreifen, da merken Sie nichts von dem, von dieser bleiernen, kriegsklirrenden Ausnahmezustandsatmosphäre, die es ja zwangsläufig geben muss. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind jetzt auch eine kriegführende Macht gegen den Iran, aber das ist natürlich eine ganz andere und noch viel weiter entlegenere Kampfzone, die ist hier natürlich in Los Angeles in Kalifornien nicht zu spüren. Kalifornien ist jetzt nicht unbedingt im Fanclub des neuen amerikanischen Präsidenten, ganz im Gegenteil, die bürgerlichen, die konservativen Kalifornier, die wandern ja in Scharen aus, vor allem in Richtung Texas und Florida, und was dann zurückbleibt, sind ja vermutlich eher etwas links angehauchte Zeitgenossen, und ihr Held ist ja der Gavin Newsom, der Gouverneur, der ja mit Trump eine Machtprobe probiert hat, als der US-Präsident mit der Nationalgarde und auch US-Marines eingefahren ist, weil sie da die Bundesbeamten daran hindern wollten, die strengen Migrationsgesetze umzusetzen. Ich habe es erzählt, das oberste Gericht von Kalifornien hat nun allerdings dem amerikanischen Präsidenten Recht gegeben und nicht dem kalifornischen Gouverneur, und die Medien bei uns natürlich wieder mit Zeter und Mordio haben sie auf Vorrat Trump heruntergebrettert, aber er hat auch hier dieser Überlebenskünstler der Politik, da dieser Terminator, der alles übersteht, auch die Stanzmaschine, und am Abgrund des schmelzenden Eisens sich dann irgendwie am eigenen Schopf doch wieder herauszieht, dieser Donald Trump hat da auch wieder seinen Gegnern ein Schnippchen geschlagen. Und auch jetzt wieder, und wir nähern uns dann allmählich jetzt der Aktualität, auch jetzt wieder interessant, ich meine, in den letzten Tagen haben wir lesen können, Trump, seine America First Strategie liege in Trümmern. Er habe alles in den Sand gesetzt und sich jetzt da in einen nicht mehr enden wollenden Krieg hineingestürzt. Aber siehe da, es könnte und es kommt vermutlich wieder einmal ganz anders als diese professionellen Trump-Interpreten da georgelt und georakelt haben in unseren Medien, denn Trumps Strategie im Nahen Osten könnte aufgehen. Ich bin mir bewusst, das sind jetzt sehr kühne Aussagen, aber ich finde es, ich habe es angedeutet, ich finde es hochinteressant, was jetzt gerade im Nahen Osten passiert. Natürlich hochinteressant aus der sicheren Distanz. Ich will hier nicht zynisch und gletscherspaltenmäßig eisig klingen, aber es ist wirklich bemerkenswert, was da passiert. Gerade noch stellte Donald Trump auf Truth Social erstmals einen Regime-Change in Teheran in Aussicht, im klaren Widerspruch zu seiner eigenen Regierungslinie, die offiziell nur das iranische Atomprogramm ausschalten will. In wenigen Stunden hat sich die Lage nun komplett verändert. Raketendiplomatie, das ist der Begriff, der einem hier in den Sinn kommt. Teheran reagierte auf die Angriffe der USA vom 22. Juni mit einem begrenzten Vergeltungsschlag. 14 Raketen flogen gegen US-Stützpunkte in Katar, Al-Udeid und im Irak, nachdem Katar vorab informiert worden war. Also die Iraner haben das sehr, sagen wir mal, begrenzt diplomatisch gemacht, möchte man fast sagen. Sie haben die Amerikaner informiert, um natürlich die Gefahr einer Eskalation zu bannen. 13 Geschosse fing die amerikanische Luftabwehr ab, das letzte landete harmlos. Keine Verletzten, kaum Sachschaden, ein bewusster Symbolakt, wie Irans Sicherheitsrat später erklärte. Man habe exakt so viele Raketen eingesetzt, wie die USA Bomben auf iranische Anlagen abgeworfen hätten. Alle warteten gespannt darauf, wie Trump reagieren würde. Und dann nannte Trump die Reaktion einerseits sehr schwach, dankte Iran aber für die Vorwarnung und forderte beide Seiten auf, zu Frieden und Harmonie zurückzukehren. Gleichzeitig drängte er Israels Premier Netanyahu auf ein rasches Ende der Operation. Aus Jerusalem verlautete, man wolle den Krieg bis Ende der Woche abschließen. Wesentliche Ziele seien erreicht. Am selben Abend meldete sich auch Moskau. Das russische Außenministerium rief alle Parteien auf Telegram eindringlich zu sofortiger Zurückhaltung auf und forderte ein Ende jeder bewaffneten Eskalation sowie eine Rückkehr zu politischer Diplomatie und Völkerrecht. Ja, jetzt sind plötzlich die Russen der Ankläger und sagen, haltet mal das Völkerrecht ein mit gewisser triumphalistischer Geste, während sonst natürlich umgekehrt immer die Russen am Pranger stehen. Sie hätten das Völkerrecht verletzt und von all diesen völkerrechtlichen Verletzungen gehen ja auch die Kriterien durcheinander. Während der deutsche Außenminister Wadepool und sein Kollege Pistorius, der Verteidigungsminister, sagen, selbstverständlich habe Israel jedes Recht, gegen Iran zu bomben und man wolle sich da nicht auf die Äste hinauslassen beim Völkerrecht, man wolle sich da kein Urteil anmaßen. Ja, dann urteilen sie natürlich viel anmaßender und eindeutiger gegenüber Russland. Dort mutieren dann alle wieder zu Völkerrechtsexperten. Wenn es nicht so ernst wäre, wenn es nicht so fürchterlich wäre, wäre es natürlich auch eine Komödie aus der Echtzeit. Nun, was ist davon zu halten? Wie muss man das einschätzen? Trumps Kalkül scheint aufzugehen. Ein harter Luftschlag, gefolgt von deutlicher Drohung, zwingt Teheran zu einem lediglich symbolischen Gegenzug. Wie nach der Tötung Soleimanis, blieb es beim Gesichtswahren ohne amerikanische Opfer, ohne Flächenbrand. Jetzt öffnet Trump, und das finde ich eben auch bemerkenswert, die Tür für Gespräche und erklärt auch gemäß einem hochrangigen Beamten im Weißen Haus, Premierminister Netanyahu, dass es Zeit ist, den Krieg zu beenden. Trump zeigte auch seinen Sinn für Realpolitik. Er schien sich von Anfang an bewusst gewesen zu sein, dass der Iran auf begrenzte Art und Weise reagieren musste. Die Lehre bleibt: Blitzschlag plus Diplomatie, nicht Regimewechsel um jeden Preis. Die Kosten wären für die Amerikaner wohl immens gewesen, denn ein Sturz der Mullahs von außen bedeutete Jahre des möglichen Guerillakriegs, neue Terrorwellen und Milliardenkosten. Um eine iranische Bombe wirklich auszuschließen, braucht es ein belastbares Abkommen, ein verbindliches Ende der Urananreicherung, lückenlose Kontrollen, egal wer in Teheran regiert. Aber klar, um das sicherzustellen, Bedrohungen auszuschalten, kommt eben immer wieder auch die Realpolitik zum Zug. Und zwar nicht nur in Israel oder mit den Amerikanern jetzt im Nahen Osten, sondern das gilt natürlich auch für Russland, wenn die aus subjektivem Bedrohungsgefühl heraus entsprechend handeln, dann ist das eben auch ernst zu nehmen und nicht unter einer Kaskade von moralisierenden, realitätsfremden Vorwürfen einzudecken. Und das Gezeter und das Gerede ums Völkerrecht, Entschuldigung, ich bin auch ein Verfechter des Völkerrechts, ich bin nicht gegen das Völkerrecht, aber das Völkerrecht ist nur ein Ideal, ist ein erstrebenswerter Zustand, das ist nicht die letzte Referenzgrundlage der internationalen Verhältnisse. Das Recht gilt streng genommen nur innerhalb von Nationalstaaten mit Staatsgrenzen, Staatsvolk, Staatsverfassung und auch einer Staatsmacht, die das Recht durchsetzen kann. Zwischen den Staaten herrscht kein Recht, da herrscht die Macht. Es gibt den Versuch, das rechtlich einzuhegen, aber das setzt eben voraus, dass die Raubtiere untereinander ein Einvernehmen haben. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Die Russen, die Chinesen, die sogenannten BRICS-Staaten, die haben das Gefühl, dass die sogenannte regelbasierte Ordnung des Westens ein Machtinstrument ist, des Westens der Amerikaner, sehr unfair eingesetzt, um die anderen unten zu halten. Und solange wir auf der internationalen Stufe diesen Dissens haben, kann man nicht einfach mit dieser Stereotypenbeschwörung des Völkerrechts der Situation gerecht werden. Man blendet das aus. Russlands moralische Empörung wirkt jetzt wie das Spiegelbild westlicher Rhetorik in der Ukraine. Jeder spielt das Völkerrechtsmantra, wo es passt, so oder so. Jubeln ist in solchen Situationen fehl am Platz. Raketen und Bomben fliegen, Menschen stehen in Bunkern. Solche Momente verlangen Demut, nicht Kriegsromantik. Skepsis bleibt geboten, doch für den Augenblick hat Trump den Pfad zurück zur Diplomatie geöffnet. Und ich weiß, es gibt da viele Skeptiker und Kritiker da draußen, aber für mich sind das interessante, bemerkenswerte Vorgänge und es bestätigt mich in meiner tiefen Entspanntheit bezüglich der Person Donald Trumps. Ich halte ihn für einen eben transaktionalistischen Politiker, einen Verhandler, einen Negotiator, keinen primitiven Sturkopf, keinen Pedanten, keinen Ideologen. Von denen haben wir leider in der Europäischen Union meines Erachtens zu viel. Europa rüstet auf. Was ist der Kontext? Die NATO-Staaten haben sich auf ein neues Ziel bei den Verteidigungsausgaben geeinigt. Bis 2035 sollen mindestens 5% des Bruttoinlandsprodukts für sicherheitsrelevante Ausgaben aufgewendet werden. Deutschland plant zusätzliche Milliarden für Munition, Flugabwehr und Drohnen. Frankreich, Polen und die Niederlande kündigen ähnlich ambitionierte Programme an. Die EU-Kommission erwägt zudem einen gemeinsamen Verteidigungsfonds, um Großprojekte wie Luftverteidigungssysteme und Satelliten zu finanzieren. Hintergrund ist, dass Trump wiederholt Druck gemacht hat, Europa müsse mehr für seine eigene Sicherheit zahlen und die NATO könne sonst nicht automatisch geschützt werden. Er sagte sogar, dass die, die nicht ihren Beitrag leisten, da würde er den Russen sogar empfehlen, über die herzufallen. Das ist also eine ziemlich robuste, provokative Ansage, aber eben mit dem Ziel, die Europäer endlich wieder zu sensibilisieren für die Selbstverteidigung, denn wenn du dich nicht verteidigen kannst, dann bist du eben auch hysterisch, wenn einmal ein militärischer Ernstfall eintritt. Und die ganze Aufgeregtheit, diese sterile, aufgekratzte Hühnerhaufen-Mentalität, die wir in der Europäischen Union sehen, die hat natürlich auch damit zu tun, dass man die eigene Schwäche in diesem Getöse zum Verschwinden bringen möchte. Für Unruhe sorgte im Vorfeld des Gipfels der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez. In einem Brief an den NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezeichnete er das Ziel als unvernünftig und forderte eine flexiblere Regelung. Aus dem NATO-Hauptquartier hieß es jedoch, es gebe eine Ausnahmeregelung für Spanien. Diese würde den Spaniern eine gewisse Flexibilität bei den Ausgaben ermöglichen, solange sie die aktualisierten Fähigkeitsziele der NATO erfüllen, die von den Verteidigungsministern des Bündnisses am 5. Juni verabschiedet wurden. Ja, Aufrüstung ist grundsätzlich nötig, doch hier geschieht sie aus Angst und Panik, die wenig rational sind. Wenn die Ukraine falle, müsse man Russisch lernen, sagt Kaya Kallas, die EU-Außenbeauftragte, und ähnliche Alarmrufe dramatisieren die Lage und spielen vor allem denen in die Hände, die wollen, dass Europa seine Verteidigungsrechnung allein begleicht, allem voran Washington. Milliardenpakete ohne klare Strategie riskieren, zum Selbstzweck zu werden. Sicherheit braucht Besonnenheit, nicht Alarmismus. Ja, die realpolitische Bodenhaftung ist noch nicht zurück. Und wenn eben antirussische Paranoia da Regie führt bei den Aufrüstungen, ist das nicht gut, dann trägt eben die Aufrüstung zur Verunsicherung bei. Man spricht mir zu sehr von Aufrüstung, von Kriegszüchtigkeit und weniger von Verteidigungsfähigkeit. Man sieht es eben schon an den Begriffen, dass da etwas nicht stimmt und dass die, von denen viele noch gar nie eine Pistole in der Hand gehabt haben, dass die jetzt da gleichsam zu den größten Kriegstrommeln gehören, das verstärkt dann noch das Misstrauen, das einen da befallen kann. Berlin kippt Kopftuchverbot für Lehrerinnen. Die Neutralität, die konfessionelle Neutralität ist auf dem Rückzug. Die CDU-SPD-Koalition in Berlin will das Neutralitätsgesetz ändern. Ab dem neuen Schuljahr dürfen Lehrerinnen offiziell Kopftuch tragen. Müssen Sie sich das einmal vorstellen. Der Schritt soll laut SPD-Fraktionschef Raed Saleh ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2023 umsetzen, das pauschale Verbote für verfassungswidrig erklärte. Praktisch galt das Kopftuchverbot schon seit 2 Jahren kaum noch. Untersagt wurde es nur, wenn konkret der Schulfrieden gefährdet schien. In der CDU gärt Unmut, weil man einen Dammbruch befürchtet, während die Grünen noch weitergehen und sogar Kopftücher bei der Polizei fordern. Polizei- und Justizuniformen bleiben vorerst ausgenommen. Die AfD kündigt Widerstand an und warnt, Kopftücher vor der Klasse zerstörten die staatliche Neutralität. Dieses Beispiel zeigt, wie schwach eine CDU auftritt, sobald sie mit der SPD regiert. Das christliche Abendland, einst Identitätskern Europas, tritt zunehmend eingeschüchtert auf, während eine selbstbewusste muslimische Identitätspolitik an Terrain gewinnt. Staatliche Neutralität wird damit ausgehöhlt. Nicht umsonst galt selbst in der Türkei über Jahrzehnte ein Kopftuchverbot in Schulen und Behörden. Dort wusste man, dass Religion im Staatsdienst Zwietracht säen kann. christliche Symbole verschwinden aus deutschen Amtsstuben, muslimische treten ein. Wer jetzt das Kopftuch zulässt, öffnet die Tür für weitere Sonderansprüche. 846 Milliarden für neue Schulden in Deutschland. Die schwarz-rote Bundesregierung hat den Finanzplan bis 2029 festgezurrt. Rund 846,9 Milliarden Euro zusätzliche Kredite sollen dank der kürzlich geänderten Verfassung aufgenommen werden. Zwei Sonderschuldentöpfe machen es möglich. Verteidigung, Ausgaben steigen von 32 Milliarden Euro von 2025 auf 121 Milliarden Euro im Jahr 2029. Infrastruktur und Klima, Zusatzinvestitionen von 27 Milliarden schießen hoch auf 48 Milliarden, Schwerpunkte Straßen, Schiene, Digitalisierung. Zusammen mit dem Kernhaushalt klettern die Bundesausgaben erstmals über 500 Milliarden Euro jährlich. Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD verteidigt den Kurs als Modernisierungsschub angesichts Bedrohungslage und Wachstumsschwäche. Kritiker konnten, dass die CDU mit diesem Paket ihr Wahlversprechen bricht, strikt an der Schuldenbremse festzuhalten, statt zu sparen oder Sozialbudgets anzutasten, wird die Kreditkarte des Bürgers gezückt. So viel zur heiligen Schuldenbremse. Noch im Wahlkampf versprach die CDU, sie strikt einhalten zu wollen. Kaum an der Macht segnet sie Verfassungstricks ab, die fast eine Billion neue Kredite erlauben. Das ist ein Bruch des Kernversprechens an ihre Wähler. Sicherheit und Infrastruktur sind wichtig, doch Schulden auf Pump ohne harte Einsparungen im Sozialstaat bedeuten nur verschobene Lasten. Die Regierung hinterlässt der nächsten Generation einen gigantischen Schuldenberg. Ja, da werden ungedeckte Schecks auf Kosten kommender Generationen bezogen. Noch ein letzter Hinweis: auf dem Flug von Zürich nach Los Angeles habe ich in diesem Buch gelesen, auf meinem Kindle, Gerhard Schweizer, Iran verstehen, Geschichte, Gesellschaft, Religion, großartig. Der Iran, ich meine, was haben wir schon für eine Ahnung von dem Iran? Null Ahnung. Das ist eine uralte Zivilisation, in der übrigens der Islam schon seit vielen, vielen hundert Jahren tonangebend ist. Und dieser Iran ist eben auch ein schillerndes Gebilde, ein Land mit einer gigantischen Geschichte, natürlich auch ein, kann man so sagen, Transformationsriemen der Kultur. Sehr viele auch westliche Errungenschaften verdanken wir dem Iran. Das schreibt der Gerhard Schweizer hier in seinem wirklich sehr informativen und flüssig und verständlich geschriebenen Buch auf. Und ich glaube, gerade in den heutigen Zeiten, wenn man mit Stereotypen, mit Feindbildern bekleistert und beschossen wird, auch ich lasse mich da immer wieder verleiten. Ich bin jetzt kein Freund des Mullah-Regimes, aber eben auch hier gilt es immer wieder zu verstehen und sich einzufühlen. Aber das gilt eben auch für Israel, gilt für die Vereinigten Staaten von Amerika, für Russland. Und ich glaube, man tut eben gut daran, sich beim Urteilen etwas zurückzuhalten, um stattdessen eben vielleicht die Interessenlagen freizulegen, damit man besser versteht, was eigentlich Absicht vor sich geht. Denn wir Europäer zum Glück, wir sind ja auf dem Kontinent, auf diesem Friedhof einstiger Großmächte, aber einige haben immer noch das Gefühl, sie müssten sich da geopolitisch aufplustern. Da gehöre ich nicht dazu. Ich plädiere immer für die schweizerische Neutralität, für dieses Überlebensprinzip des Kleinstaats, für dieses großartige Sicherheitsinstrument, von dem man sich übrigens auch in anderen Ländern inspirieren lassen könnte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Jetzt muss ich mich dann langsam hinlegen, um da meinen Schlafhaushalt wieder einigermaßen ins Lot zu bringen. Morgen geht's dann weiter mit Interviews und Gesprächen und vielleicht auch der einen oder anderen Einschaltung aus Los Angeles. Mal sehen, wie weit ich da komme. Bleiben Sie dran. Ich freue mich aufs Wiedersehen und wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen Tag.